lieben und ein guter Gott bist, der es gut mit uns meint. Und ich danke dir für alles, was du uns immer wieder gibst. Und ich bitte, dass du jetzt gerade einfach die Herzen von allen, die da drin sind, einfach berührst, Jesus, dass du uns neu erfüllst mit deinem Geist. Dass du uns einen Frieden gibst und eine Liebe und einfach eine Freude, weil unsere Hoffnung, Jesus, in dir ist und weil du uns einfach noch eine riesige Freude willst geben. So eine große Freude, wie wir vielleicht jetzt gar nicht uns vorstellen können, Herr.
Ich möchte gerne beten. Herr, du sagst uns so oft, du bist anders, als wir denken. Und du hast ja viele Gedanken, die du uns mitteilen willst, die anders sind. Und ich bitte dich jetzt darum, dass in dieser Predigt, die Daniel vorbereitet hat, wirklich da zum Ausdruck kommt, was dir wichtig ist. Dass du ihn führst in seine Gedanken, in seinen Worten, in der Bewegung von seinem Herzen, dass unsere Enge von unserem Herzen aufgehen kann, dass wir offen sein können, dass wir hören können, was du auf deinem Herz hast und was du uns mitteilen willst. Ich rechne jetzt ganz fest mit deiner Anrede an uns. Amen.
Amen. Es geschah in einer deutschen Großstadt, im November 2012, ein 17-Jähriger, wir nennen ihn mal Dennis, geht mit seinem 11-jährigen Bruder Nick am Wochenende los. Das Ziel ist ein Baumarkt. Mitgenommen haben sie ein Brecheisen, um sich Zutritt zum Baumarkt zu verschaffen. Die beiden Jungen versuchen, in den Baumarkt einzubrechen mit einem ganz klaren Ziel. Sie wollen eine Motorsäge stehlen. Warum? Weil Dennis, der 17-Jährige, braucht den Motor der Motorsäge für seinen Kart. Es kommt, wie es kommen muss. Dennis und Nick werden auf frischer Tat ertappt, weil ein Anwohner die Polizei gerufen hat. Die Eltern sind entsetzt ob der Verhaftung ihrer beiden Jungs und sie wissen sich nicht zu helfen und bringen Dennis in die Sprechstunde eines Psychotherapeuten. Im Gespräch wird relativ schnell klar, Dennis ist keins dieser typischen Problemkinder. Kurz gesagt, alle Gründe, die sonst herhalten müssen, um solche Straftaten anscheinend zu erklären, fallen weg. Keine Drogenproblematik, kein schlechtes Elternhaus, kein schwaches soziales Umfeld, kein Migrationshintergrund. Als Dennis von seinem Psychotherapeuten für die Hintergründe der Tat befragt wird, zuckt er mit den Schultern und sagt ganz einfach, ich habe es getan, weil ich einen Motor für meinen Kart brauchte. Keine Wahrnehmung für das, dass er eine Straftat begangen hat. Kein schlechtes Gewissen, dass er seinen kleinen Bruder damit hineingezogen hat. Keinerlei Reue, keine Problemeinsicht, keine Angst vor den Folgen. Diese Erfahrung erzählt der deutsche Humanmediziner und Psychotherapeut Michael Winterhoff in seinem Buch SOS Kinderseele. Winterhoff gehört zu den bekanntesten Psychotherapeuten in Bezug auf die Behandlung von verhaltensauffälligen Teenagern. Er hat viele Bücher geschrieben, deshalb wurde er so bekannt. Und er kommt in diesem Buch zu der erschütternden Schlussfolgerung, dieses Verhalten lässt sich mit der fehlenden emotionalen und sozialen Entwicklung des Jungen erklären. Dennis steht auf der Stufe eines kleinen Kindes und er lebt in der Vorstellung eines Kleinkinds, welches glaubt, es sei mehr oder weniger allein auf der Welt und könne alles und jeden steuern und bestimmen. Winterhoff schreibt dann weiter, hinter den Auffälligkeiten der meisten Kinder, die heute zu mir kommen, steht als Ursache, und jetzt hört gut zu, eine nicht ihrem Alter, also ihrem physischen Alter entsprechende Entwicklung ihrer Psyche. Sie sind auf der Stufe von Kleinkindern stehen geblieben. Und er hat dieses Buch geschrieben, weil er warnt vor einer Epidemie solcher junger Menschen, die unsere Erziehungssysteme hervorbringen. Vielleicht fragst du dich jetzt, Daniel, hast du den falschen Vortrag rausgezogen? Was hat das mit dem ersten Korintherbrief zu tun? Wenn wir die ersten Verse unseres heutigen Textes anschauen, dann stellen wir eine frappante Übereinstimmung fest zwischen dem, was Paulus über die Christen in Korinth feststellt und was Michael Winterhoff hier schreibt. Paulus schreibt dort, und ich, Brüder und Schwestern, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ich mache jetzt Klammer auf, Paulus sagt, und das war damals auch okay so. Aber auch jetzt, selbst heute, könnt ihr es noch nicht, denn ihr seid immer noch fleischlich. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Ich fasse mal kurz zusammen in eigenen Worten, was Paulus sagt. Liebe Korinther, ihr habt ziemlich viele Probleme. Und so wie ich das beurteile, hängen die Probleme, die ihr als Gemeinde habt, damit zusammen, dass ihr eurem Glaubensalter entsprechend nicht geistlich entwickelt seid. Ihr seid hinsichtlich eures geistlichen Reifeprozesses auf der Stufe von Kleinkindern stehen geblieben. Das ist eine echt steile Ansage, die Paulus hier macht. Und es wird noch heftiger, wenn wir daran denken, dass der erste Korintherbrief, wie wir festgestellt haben, ja auch ganz stark ein Spiegel ist für unsere Zeit, für die postmoderne Christenheit. Und wenn wir so über den Text nachdenken, stellen wir fest, heute Morgen wird es ziemlich sicher ums Eingemachte gehen. Heute geht es ans Lebendige. Paulus stellt zuallererst mal fest für die Korinther, weder theologisches Wissen noch brillante Geistbegabung ist gleich geistliche Reife. Das haben die Korinther irgendwie verwechselt. Die konnten toll reden über das Evangelium und die haben wahnsinnig beeindruckende Erlebnisse produziert durch übernatürliche Gaben, aber in ihrem Charakter und in ihrem Verhalten sind sie unmündige, ungeistliche Wesen geblieben. Unter ihnen gibt es Streit und Spaltungen, sündhaftes Verhalten, und zwar wirklich krass, massivhaftes, sündhaftes Verhalten, kann sich weiterhin in der Gemeinde ausbreiten und niemand stört sich daran. Paulus Paulus muss den Christen in Korinth klar machen, dass sie sich das selbst betrügen. Und während sie meinen, sie seien geistlich besonders klug, sagt er ihnen, ihr seid geistlich eigentlich unterentwickelt. Ihr könnt zwar die besten rhetorischen Predigten hören, ihr könnt mit euren Geistesgaben die beeindruckendsten Dinge fabrizieren, doch mein Urteil fällt anders aus. Ihr verhaltet euch wie ein Kindergarten. Das ist krass. Aber er meint es noch krasser. Denn er redet nicht vom Kindergarten, das sind ja Kinder, die haben die Kleinkindphase nämlich schon hinter sich. Er redet von Säuglingen. Er sagt, ihr verhaltet euch wie geistliche Säuglinge. Ihr seid über das Milchfläschchen des Evangeliums noch nicht hinausgekommen. Und in eurer Gemeinde riecht es ziemlich fest nach Windeln. Paulus stellt in den ersten Versen dieses dritten Kapitels dann einige Begriffe einander gegenüber. Wir sehen das wahrscheinlich jetzt gleich auf der Folie. Merci vielmals, Susanna. Sie schaltet da oben jetzt blind, das Konzept, nach dem sie eigentlich schalten sollte, liegt nämlich bei mir hier. Danke, Susanna, du bist die Beste. Paulus schreibt hier von fleischlich und geistlich, von unmündig und mündig, von Milch und fester Speise, von Leben nach Menschenweise und Leben nach Gottesweise. Und dabei macht Paulus ganz unmissverständlich klar, er erwartet bei jedem Christ eine wachstümliche Bewegung. Wir sehen es auf dem nächsten Bild. Er sagt, ich wünsche mir, dass er von einer fleischlichen Gesinnung hinwächst zu einer geistlichen Gesinnung. Von geistlicher Unmündigkeit hinwächst zu geistlicher Mündigkeit. Dass ihr die Fähigkeit, die Grundwahrheiten, von der Fähigkeit der Grundwahrheiten des Glaubens zu verstehen, dorthin wächst, dass ihr das versteht, was das Leben wirklich ausmacht, das Christsein. Und dass ihr von letztendlich einem Leben nach Menschenweise hinwächst zu einem Leben nach göttlichen Maßstäben. Und Paulus geht davon aus, dass es da so etwas wie eine gesunde, natürliche Entwicklung gibt und eine ungesunde oder vielleicht sogar krankhafte Entwicklung. Alle die Mütter unter uns, die wissen, die kennen ein bisschen das Problem mit diesen Tabellen des Kinderarztes, die oft einfach auch stressen. Okay. Ach, jetzt wiegt das Kind 200 Gramm zu wenig zugenommen, jetzt muss man nachfüttern. Aber das Ganze hat natürlich einen ganz ernsthaften Hintergrund, weil man an diesem Wachstum und an dieser Zunahme sehr früh bereits unter Umständen sehr gravierende, schwerwiegende Krankheiten erkennen kann. Von dem her gesehen macht das schon Sinn. Der Paulus hat hier keine Tabelle. Wo musst du stehen, nach wie vielen Wochen Christ sein? Wir wissen einfach, dass er 18 Monate in Korinth war und er hat gesagt, in diesen 18 Monaten habe ich das Fundament des Glaubens gelegt. Und wir wissen, er schreibt diesen Brief 2 Jahre später und jetzt 2 Jahre später hat er wirklich den Anspruch, dass aus diesen Babychristen mindestens Kindergartenchristen geworden sind oder noch ein bisschen mehr, vielleicht so erst 2 Drittklässler. Aber es ist irgendwie nichts dazu gekommen. Er vermisst das und er bringt es hier zum Ausdruck. Jetzt könnten wir uns fragen, woran macht denn Paulus das fest? Darf man das überhaupt? Darf überhaupt jemand, der außerhalb von mir steht, mein geistliches Wachstum beurteilen? Und in der Tat, hier sind wir auf dünnem Eis. Hier sind wir auf Messerschneide. Es ist ganz gefährlich, was hier passiert. Denn Paulus sagt an einer anderen Stelle im 1. Korintherbrief, kein Mensch hat das Recht, über das zu urteilen, was in meinem Herzen geschieht. Aber das tut Paulus ja auch nicht. Wir haben nicht das Recht, Menschen zu beurteilen in Bezug auf ihre Motivation. Aber was Paulus hier tut, er beurteilt ihr Verhalten. Das, was unübersehbar sichtbar ist, selbst wenn du 2 Tomaten auf den Augen hast, dann siehst du, dass bei den Korinthern einfach etwas ganz grundlegend nicht stimmt. Und deshalb getraut sich Paulus zu sagen, bei euch ist hinsichtlich geistlicher Reife etwas schiefgelaufen. Er beurteilt das sichtbare Verhalten, den Lebensstil, ihr Sozialverhalten, denn es war geprägt von lieblosen Streitereien, bei denen es um Stolz, Macht und Rechthaberei ging. Er beurteilt ihr moralisches Verhalten, wie sie umgehen mit ihrem Körper, mit dem Thema Ehe und Sexualität. Und er sieht ganz klar, das, was ihr da lebt, das spiegelt nicht das wider, was Gott sich über eurem Leben gedacht hat. Und nicht zuletzt ziehen die Christen in Korinth miteinander gemeinsam vor weltliche Gerichte und kämpfen dort mit Rechtsanwälten gegeneinander. Und der Paulus sagt, also hey, da muss man jetzt wirklich nicht tief in dich hineinschauen, um zu merken, hier stimmt was gar nicht. Hier ist nicht geistliche Reife gewachsen, sondern hier ist etwas stehen geblieben. Wenn wir es alles zusammenfassen, können wir sagen, kurz und bündig, hinter dieser genialen Fassade der Gemeinde von Korinth, mit ihren brillanten Predigten, mit ihren Wow, so diese Flash-Effekte dieser Geistesgaben, hinter all dem riecht es in dieser Gemeinde ziemlich sehr nach Ego und ziemlich wenig nach Jesus. Und jetzt können wir natürlich nicht einfach darüber hinweggehen, als sei das ja nur vor 2000 Jahren bei den Korinthern ein Problem gewesen. Wir müssen uns fragen, und ich mich zuerst. Das ist das Gute bei Predigtvorbereitung. Der Pastor muss sich immer selber zuerst seiner Predigt stellen. Wonach riecht es eigentlich in meinem Leben? Wonach riecht es in meiner Familie? Wonach riecht es in meinem Team oder meiner Kleingruppe? Wonach riecht es in unserer Gemeinde? Verbreitet mein Leben einen Wohlgeruch des Wesens von Jesus zur Ehre Gottes oder verströme ich das herbe Parfüm der Marke Egomaniac? Bin ich in der letzten Woche, im letzten Monat, im letzten Jahr dem Wesen von Jesus ähnlicher geworden? Oder ist mein geistliches Leben in einem egozentrierten, frühkindlichen Stadium stecken geblieben? Dreht sich mein Leben um Christus und seine Ehre oder um mein Ego und meine Bedürfnisse und meine Anliegen und meine Rechte und meine Anerkennung? Geistliches Wachstum braucht von Zeit zu Zeit solch eine Standortbestimmung. Und Paulus verordnet sie den Christen in Korinth mit diesem Brief. Und es ist gut, wenn auch wir uns immer wieder so beurteilen, aber natürlich nur unseren Standard zu bestimmen, das alleine wäre viel zu frustrierend. Bei Paulus hat das ja ein Ziel. Er möchte alles andere als die Korinther Christen entmutigen. Er möchte sie herausfordern. So richtig challengen, sagen die Jungen. Jetzt muss sich was ändern in eurem Leben. Dabei macht Paulus klar, jeder Christ beginnt als Säugling. Er ist ganz fair in diesem Text. Er sagt, als ich bei euch war und ihr zum Glauben kamt, habe ich euch Milch gegeben und es war im Fall okay. Und wenn du ganz jung im Glauben bist, du hast Jesus erst kennengelernt, du bist erst ein paar Monate, vielleicht so ein, zwei Jahre im Glauben, hey, dann ist es voll okay, dass du noch kein Erwachsener bist mit Vollbart. Das heißt nicht, dass jeder, der einen Vollbart hat, erwachsen ist, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist okay, jeder Mensch geht einen Weg in seinem Glauben. Das Problem liegt nicht darin. Das Problem liegt darin, wenn wir irgendwo Wachstumsstörungen entwickeln, wenn wir stecken bleiben oder wenn unser geistliches Wachstum sogar plötzlich zurückschreitet. Das führt uns natürlich zur Frage, was ist denn überhaupt ein geistlicher Christ? Und wie können wir überhaupt gesund wachsen, damit wir geistlich gesinnte Menschen werden? Was kennzeichnet einen geistlich gesinnten Christen? Wenn wir über geistlich gesinnt und fleischlich gesinnt nachdenken, dann müssen wir wirklich genau unterscheiden, sonst landen wir bei Missverständnissen. Jemand sagte mir mal, weißt du, dieses Geistliche, da kommt mir Folgendes in den Sinn. Irgendwelche so frömmlerische Menschen, die den ganzen Tag von Jesus reden. Ich kenne auch so jemanden, der sagt immer, ach, der Herr wird es schon machen. Der Herr wird es schon machen. Also, okay, nicht diese Richtung. Die den ganzen Tag von Jesus reden und für alles im Leben sofort eine geistliche Erklärung haben. Und die manchmal in einer ziemlich zwanghaften Art des Glaubens eher eine Karikatur ihrer selbst sind als ein Licht für diese Welt. Das ist nicht ein geistlicher Mensch. Einfach, dass wir das, das sind nicht die mit dem Heiligenschein. Eine geistliche Sinnung hat mit dem ganz wenig zu tun. Eine geistliche Sinnung beinhaltet vielmehr die Bereitschaft, alle unsere Lebensbereiche an Jesus Christus, an seinem Willen und an dem von ihm geschenkten ewigen Leben auszurichten. Kurz gesagt, geistlich gesinnt zu sein bedeutet, in der Hingabe an Gott zu leben. Und daraus wird auch deutlich, was fleischliche Gesinnung ist. Fleischliche Gesinnung bedeutet, dass wir, obwohl wir Jesus Christus als unseren Retter angenommen haben, obwohl wir Kinder Gottes sind, und obwohl Gott uns berufen hat, seine Diener zu sein, leben wir immer noch nach unserer eigenen Vorstellung, nach unserem eigenen Willen und für unsere eigenen Ziele. Bill Bright, der Gründer von Campus für Christus, hat diese Wahrheit in den vier geistlichen Gesetzen, ist schon eingeblendet, auf eindrückliche Art und Weise dargestellt. Er zeichnete so zwei Kreise. Und in diesem Kreis einen Stuhl, er soll den Thron unseres Herzens symbolisieren. Das heißt den Herrschaftssitz, dort wo die Entscheidungen in unserer Persönlichkeit getroffen werden. Und er sagt, es gibt wie zwei Arten, wie man als Christ leben kann. Entweder Christus sitzt auf dem Thron deines Herzens und du sitzt ihm zu Füßen. Und du bist gemeinsam mit ihm unterwegs, indem du auf ihn schaust, von ihm lernst und dir von ihm sagen lässt, was wirklich gut und richtig ist. Und auch danach handelst. Und es gibt die andere Variante, wo unser Ego auf dem Thron sitzt. Und Christus wird zum Mittelsmann. Er kann ab und zu mal gerufen werden im Gebet, Jesus, jetzt brauche ich dich, damit du mir hilfst, das zu verwirklichen, was ich jetzt gerade haben möchte. Und diese beiden Bilder sollen zum Ausdruck bringen, was ein geistliches Leben ist und was ein fleischlich orientiertes Leben ist. Wo Christus auf dem Thron ist, das ist ein geistlich gesinnter Mensch. Und wo das Ego auf dem Thron sitzt, das ist ein fleischlich gesinnter Mensch. Lukas Weber, ein Arzt und leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus Christus, er war übrigens mal in dieser Gemeinde bis vor einigen Jahren, er ist heute im Prisma Rapperswil, auch einer freien evangelischen Gemeinde. Und er hat neben seinem Beruf als Arzt investiert er sein Leben für Jüngerschaft. Er hat eine Leidenschaft, Menschen zu Jüngern von Jesus zu machen. Und in diesem Zusammenhang, ich glaube, das ist nicht ganz loszudenken von seiner Profession als Kinderarzt, hat er ein geistliches Entwicklungsmodell für Christen entwickelt. Es soll helfen, den geistlichen Reifeprozess besser zu verstehen. Er hat da verschiedene Bilder geschaffen. Das ist das erste Bild. Und in diesem Bild zeigt er, ich gehe da jetzt ganz schnell drüber hinweg, es gibt Menschen, die sind vollkommen abgewandt von Gott. Die sind vielleicht jetzt ziemlich sicher nicht in diesem Gottesdienst. Dann gibt es Menschen, die haben doch ein gewisses Interesse an religiösen Dingen. Und dann gibt es Menschen, die sind suchend, fragend nach Gott. Das sind die Menschen, die jetzt dann in den Alpha-Life-Kurs gehen. Und dann gibt es Menschen, die haben so viel Information vom Evangelium bekommen, dass sie fähig sind, Entscheidungen zu treffen. Sie wissen so viel über Gott, dass sie sich entscheiden können. Das ist nur die Vorgeschichte. Jetzt geht es um das, worum es eigentlich in dieser Predigt geht. Lukas sagt, das Leben als Christ ist nicht nur eine Entscheidung, sondern das Leben als Christ besteht aus drei ganz wesentlichen grundsätzlichen Entscheidungen, und zwar aus dreimal Ja. Das erste Jahr ist das Jahr der Hinwendung zu Jesus. Das ist der Punkt, wo wir verstanden haben, wir sind verloren. Ohne Jesus sind wir verloren. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen seine Gnade. Und das Einzige, was wir haben und sind, wir stehen vor diesem Kreuz und umarmen dieses Kreuz und sagen, Jesus, mehr habe ich nicht. Bitte rette mich. Das ist das erste Jahr. Ohne dieses Jahr kann kein Mensch Christ sein. Ein Jahr zu dem, was uns geschenkt ist in Jesus Christus. Und dann gibt es am Ende eine dritte Entscheidung, die Entscheidung, im Namen Jesu hinzugehen und das, was wir an diesem Kreuz erlebt haben, anderen Menschen weiterzusagen. Das tut zum Beispiel unser Alpha-Life-Team. Wenn sie Alpha-Life-Abende machen, dann sind sie in diesem Auftrag unterwegs, in dieser Mission. Wir alle sind eingeladen, jeder Christ, für Jesus unterwegs zu sein. Das braucht unser Ja in diese Welt hinauszugehen, um Zeugen des Evangeliums zu sein. Und wisst ihr was? Man kann geistliches Wachstum einer Gemeinde ein Stück weit ablesen davon, wie viele Menschen gehen wirklich hinaus, um das Evangelium anderen zu sagen. Denn das dritte Jahr kann nur wirklich kommen, wenn wir das zweite Jahr in unserem Leben auch gesprochen haben. Und hier bleibt das Leben vieler Christen stecken. Es ist das Ja zur Hingabe, das Ja zu geistlichem Wachstum, das Ja zu geistlicher Reife. Es bedeutet, ich nehme nicht nur die Vergebung und die Versöhnung, die am Kreuz für mich geschehen ist, in Anspruch, sondern ich realisiere vor dem Kreuz, an diesem Kreuz bin auch ich mitgekreuzigt. Das heißt, meine egoistischen Wünsche, mein Ego wurde auch an dieses Kreuz geschlagen und deshalb lohnt es sich nicht mehr länger nach diesem Ego zu leben. Jesus hat es so gesagt, Lukas 9, Vers 23. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. In diesem Wort von Jesus wird auch klar, was der Inhalt von Hingabe wirklich ist. Im Bild gesprochen bedeutet es, unser selbstsüchtiges Ego an dieses Kreuz zu nageln und dort zu lassen. Und jetzt hat Jesus gesagt, das ist nicht nur einmal im Leben nötig, sondern täglich. Dieses zweite Jahr ist ein Jahr, das mir täglich abverlangt wird. Da stehe ich täglich neu vor dieser Entscheidung, will ich mich selbst leben oder will ich gemeinsam mit Christus leben? Wir haben heute sehr Mühe mit diesem Begriff, den Jesus hier benutzt. Das ist ein Reizwort. Selbstverleugnung. Wisst ihr, die Maxime unserer Gesellschaft, in der wir leben, heißt Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung. Und die beiden Begriffe stehen einander wirklich diametral gegenüber. Und was die Bibel hier sagt, ist so radikal anders, dass es wirklich außerirdisch wirkt. Und bei allem, was außerirdisch wirkt, müssen wir ganz genau hinschauen, damit wir es nicht falsch verstehen. Was bedeutet Selbstverleugnung nicht? Selbstverleugnung bedeutet nicht Selbstablehnung. Da machen manche Christen einen Kurzschluss. Selbstverleugnung bedeutet nicht Selbstablehnung, sondern Selbstverleugnung ist erst möglich, wenn ich eine vollkommene Selbstannahme habe. Die kann mir allein Jesus Christus schenken. Denn er hat mich angenommen, wie ich bin. Selbstverleugnung ist nicht Selbstverachtung und auch nicht Selbstablehnung. Selbstverleugnung bedeutet auch nicht die Leugnung unserer individuellen Persönlichkeit. So dass wir am Ende alle als kleine Jesus-Klone auf dieser Welt rumlaufen. Mit Sandalen, Bart und langen Haaren. Das ist für die Frauen ganz schlecht. Also, wisst ihr, das ist manchmal diese dummen Vorstellungen, die wir von Geistlichkeit haben. Wir sind dann nicht alle aus der Schablone, sondern wir bleiben diese individuellen Menschen, zu denen Gott uns geschaffen hat. Aber in uns leuchtet das Wesen von Jesus Christus. Selbstverleugnung bedeutet die Kreuzigung unseres sündhaften Wesens, unserer selbstsüchtigen Wünsche. Und kaum ein anderer Bibeltext bringt das so kurz auf den Punkt wie die ersten Worte des Unser-Vater-Gebets. Das ist für mich die Definition par excellence für Selbstverleugnung. Es heißt nämlich dort: Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Diese Predigt hat den Titel Eine andere Ausrichtung. Und ich glaube, man könnte es nicht treffender formulieren, was ein Leben mit einer anderen Ausrichtung ist. Das Leben ist ein Leben, welches ganz ausgerichtet ist auf die Ehre Gottes, sein Name werde geheiligt, auf sein Reich, dein Reich komme und auf die Vollendung seines Willens, dein Wille geschehe. Jetzt, wenn ich ehrlich bin über mich selbst, dann muss ich sagen, mein Ego betet total anders. Mein Ego betet, mein Name soll geehrt werden. Meine Träume sollen verwirklicht werden. Mein Wille soll geschehen. Jakobus sagt übrigens, dass diese Art zu beten einer der Hauptgründe ist, warum unsere Gebete nicht erhört werden. Weil sie gerade ins Leere laufen, weil sie nicht dem entsprechen, wofür Gott uns geschaffen hat. Eigentlich können wir jetzt mal sagen, lass mal bei deiner Gebetszeit, du musst dann halt laut beten, lass mal eine Woche lang den MP3-Rekorder mitlaufen. Und dann hör dir das mal an und dann analysier deine Gebete mal eine Woche später, wie funktioniert dein Gebetsleben. Und da wirst du sofort sehen, ob du geistlich motiviert bist oder ob du fleischlich angetrieben bist. Führt uns zum nächsten Punkt. Wie werde ich von einem fleischlichen Christ zu einem vom Heiligen Geist bestimmten Kind Gottes? Geistliche Reife kann nur durch die Umsetzung des Evangeliums in unserem Lebensalltag erworben werden. Ich habe Menschen erlebt, die haben 5 Jahre Theologie studiert und sind absolut nicht zu geistlichen Menschen geworden. Man kann sehr viel lernen an einer theologischen Universität, aber geistliches Leben geschieht durch die Anwendung richtigen geistlichen Wissens in unseren Lebensalltag. Jesus macht hier klar, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus sagt hier 2 Sachen. Erstens, geistlich zu werden ist nur in Bewegung möglich. Im Unterwegssein mit Jesus, im Alltag eben. Zweitens, geistlich zu werden ist nur in der Gemeinschaft mit Jesus, in der Nachfolge mit Jesus möglich. Und interessanterweise sagt Jesus hier nicht, nimm dein Kreuz auf dich Sonntag für Sonntag und schlepp dich in den Gottesdienst. Nein, er sagt, nimm dein Kreuz auf dich Tag für Tag. Ich habe einen Satz aufgeschrieben, den kannst du mitschreiben. Der Lehrplan für wirklich geistliches Leben liegt in unserem Alltag. Der Lehrplan für wirklich geistliches Leben liegt in unserem Alltag. Jüngerschaft bedeutet, gemeinsam mit Jesus unterwegs zu sein, in diesem Leben, mit beiden Beinen auf dem Boden, in allen Bereichen unseres Lebens, Jesus mit einzubeziehen. Und um das zu verdeutlichen, hat Lukas Weber ein weiteres Bild entwickelt. Er nennt es das Gott-und-Ich-Modell, Lebensmodell. In diesem Bild gibt es auch diesen inneren Kreis, den kennen wir schon von Bill Bright. Und er hat um diesen inneren Kreis so 6 Felder gezeichnet in dieses Quadrat hinein. Und sie stehen bei ihm in seinem Konzept für unsere Lebensfelder. Der Hammer für Arbeit, dann Partnerschaft, Familie, Besitz, unser Körper, Sexualität und alles, Beziehungen zu anderen Menschen, Gesellschaft und so weiter. Und wie Bill Bright zeichnet er von diesem Bild 2 unterschiedliche Versionen. Das eine Bild, wo ich selbst als Regent im Zentrum dieses Lebensrades stehe oder des Quadrats, und ein anderes Bild, wo Gott mit mir im Zentrum dieses Lebens, dieser Lebensbereiche steht. Und er sagt, Gott lädt uns ein. Geistliche Reife bedeutet, Gott lädt uns ein, dass wir von diesen selbstbestimmten, autonomen, ego-gesteuerten Menschen uns hinbewegen zu Menschen, die ihr ganzes Leben aus der Beziehung und in der Beziehung mit Gott gestalten. Unser Leben ist nicht mehr ich, sondern Gott und ich. Und dieses Bild, finde ich, zeigt sehr deutlich, bei einem geistlichen Leben ist es nicht so, dass es mich nicht mehr gibt. Haben viele Menschen Angst. Es ist nicht so. Es gibt ja auch dieses Bild, wo man sagt, du musst Jesus ans Steuer deines Autos lassen. Aber ich glaube nicht, dass das Jesus möchte. Er möchte der Fahrlehrer sein auf dem Beifahrersitz, der uns zeigt, wie verantwortungsvolles Fahren geht. Es gibt auch Christen, die beten falsch, sagen, mach Gott, ich lege es vor dich hin. Im Sinne von, das wäre ja nicht falsch, aber im Sinne von, Gott, ich gebe dir die Verantwortung ab, ich habe damit nichts zu tun, wenn du das Ding regeln willst, dann mach du das. Das ist nicht das, was Gott will. Sondern er wird sich auf den Beifahrersitz sitzen in unser Auto und sagt, okay, bitte steig ein, ich zeige dir, wie man das Ding startet, ich zeige dir, wie du damit an die Ziele kommst, an denen ich dich haben möchte. Ein geistlicher Mensch werden wir dadurch, dass wir Tag für Tag die Herausforderungen, denen wir begegnen, in unserer Beziehung mit Gott bearbeiten. Und wann immer wir das tun, wird der Heilige Geist mehr Raum in uns bekommen. Ganz einfach. Mit jeder kleinen Entscheidung. Und an dem Punkt nochmal etwas, was mich sehr beschäftigt, in Bezug auf mein eigenes Leben und auf viele Christen. Oft warten wir auf den großen Knall. Ich kenne viele Christen, aber ich kenne das in meinem Leben, wo wir immer auf den großen Durchbruch warten. Irgendwann kommt der große Durchbruch und irgendwann kommt der große Knall und dann bin ich ein geistlicher Mensch. So, boah, die ganz große Zapfsäule von Gott, so ein riesen Schwall von Heiligen Geist durchfließt mich und für immer ist alles anders. Funktioniert geistliches Wachstum so? Ich weiß ja nicht, wie ihr eure Kinder füttert zu Hause, aber ich hoffe nicht so. Also Mastgänse werden so gestopft, aber Kinder nicht, oder? Sondern die bekommen Löffelchen für Löffelchen ihr Essen und die wachsen. Ich weiß auch nicht warum, aber sie wachsen. Wenn alles gesund ist, wachsen sie. Und sie reifen. Und so ist es auch in unserem geistlichen Leben. Es gibt in unserem Leben immer wieder Schlüsselmomente, das will ich überhaupt nicht leugnen. Es gibt Momente, heilige Momente, wo Gott uns zu Entscheidungen herausfordert. Aber es ist nicht so, dass es auf einmal so einen großen Durchbruch und Knall gibt und für immer ist alles gut. Sondern der Lehrer und Dozent ist unser Alltag. Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade drin stehst, aber ich könnte es mit 99,9%iger Sicherheit behaupte ich jetzt, du stehst gerade von dieser Woche herkommend an einem Punkt deines Lebens, wo Gott dich zu einem geistlicheren Mensch machen will. Zum Beispiel der mühsame Chef, der schon wieder seine Meinung mitten in der Sitzung geändert hat und dich mit abgesägten Hosen vor deinen Kollegen stehen lässt. Oder der Lehrer und Dozent, von dem du dich ungerecht behandelt fühlst, weil er mit großer Willkür deine Antworten in der Prüfung nicht akzeptiert hat. Oder der Freund, die Verlobte oder der Ehepartner, der dich enttäuscht hat. Oder vielleicht noch mehr, verletzt hat. Martin Luther sagte, ein Jahr Ehe heiligt mehr als 10 Jahre Kloster. Das können wir uns vorstellen, wie heilig ich bin, 26 Jahre verheiratet. Also es wirkt nicht immer. Aber er war der Überzeugung, die Kinder, die mich an den Rand der Verzweiflung bringen. Ich kann euch was sagen, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, jetzt weiche ich ab von meinem Konzept. Wir hatten Kinder, die ganz schlecht durchgeschlafen haben. Und unsere älteste Tochter, die hat von ihrem 8. Lebensmonat an Jede Nacht ist die aufgewacht und hat geschrien bis zu 14 Mal. Und ich habe damals voll gearbeitet an 52% Stellen. Ich bin unzählige Male in diesen Nächten aufgestanden. Und wisst ihr was, ich getan habe? Ich habe Dämonen ausgetrieben. Ich habe gebetet und ich habe gerungen vor Gott, dass dieses Kind aufhört zu schreien und nicht mehr aufwacht bis am nächsten Morgen. Und es ist nicht geschehen. Und so ging das Nacht für Nacht. Und einmal, ich war so am Ende meiner Kräfte. Ich war im Badezimmer mit unserer Elan auf dem Arm und ich habe zu Gott geschrien. Ich habe gedacht, ich muss in Zungen beten, damit es noch mehr Power gibt. Und plötzlich sagt der Heilige Geist zu mir, Daniel, das ist völlig verrückt, was du da machst. Dieses Kind braucht nur eins. Es braucht deine Liebe. Es braucht deine Nähe. Und in dem Moment habe ich kapiert, um was ich beten muss. Ich habe gesagt, Gott, ich bitte dich, dass du mit deiner Liebe in mich hineinkommst und mich erfüllst. Und dass du mit der Kraft in mich hineinkommst, die ich morgen früh brauche, um noch überleben zu können. Und zum Glück hat das ja irgendwann dann aufgehört. Aber es war für mich ein Prozess der Heiligung. Ich konnte das nicht alles wegbeten, sondern Gott wollte in mir etwas bewusst machen, was ich glaube jedem Vater ganz früh bewusst werden sollte, wenn er Kinder hat. Diese Kinder brauchen deine Liebe. Nicht nur, dass du immer das wegmachst, was nicht gut ist an ihnen, sondern dass sie spüren, sie sind geliebt und gehalten mitten in dem, was sie da gerade erleben, was ich ja auch nicht wusste, was in ihr da vorgeht. Und dann hat Gott geschenkt, dass es aufgehört hat. Der Bekannte, der bei uns vor der Tür steht und ein offenes Ohr braucht, oder die Rechnungen, die du zahlen solltest und du weißt nicht wovon. Oder gesundheitliche Probleme, die du gerade hast. Oder Fragen der Sexualität. All das, die Beziehung zu unserem Nachbar, der seine Hecke nie schneidet und der sein Laub mit so einem genialen, teuren Laubbläser immer in meine Garageneinfahrt bläst. Liebe Leute, all das, das ist Gottes Lehrplan, um ein geistlicher Mensch zu werden. Jede einzelne dieser Situationen eine Chance, sie mit Jesus zu bearbeiten. Das bedingt zuerst, dass ich mich zurückstelle und dann Jesus an den entscheidenden Platz treten lasse. Während ich diese Zeilen niedergeschrieben habe, kam mir das Beispiel eines jungen Ehepaars in den Sinn. Ich habe sie in Israel kennengelernt. Sie, eine Pastorentochter aus der Ukraine, die wirklich auf die Führung von Gott nach Israel gegangen ist, mit jüdischem Hintergrund. Und sie hat dort einen Ex-Kriminellen und Ex-Drogensüchtigen geheiratet, der zu Jesus gefunden hat. Und nachdem sie ihr erstes Kind bekommen hatten, es war alles ganz toll, fing dieser Mann an, immer mehr vor dem Computer zu sitzen und Computer zu spielen. Und es entwickelt sich eine Spielsucht. Immer länger und immer häufiger verzog er sich hinter dem Bildschirm und überließ ihr die ganze Arbeit mit dem Kind. Und die Frau erzählte mir dort und sagte, weißt du, da habe ich angefangen, an diesem Mann herumzunörgeln. Wöchentlich, täglich, stündlich, minütlich. Und der Kampf zwischen uns hat sich immer mehr zugespitzt. Je härter ich aus meiner Verletztheit heraus reagiert habe, umso härter hat er sich gemacht. Und dann war ich an einem Tag in der Stille und plötzlich spricht Gott zu mir und sagt, warum kommst du mit dieser Sache eigentlich nicht zu mir? Ups, hat sie gedacht. Und dann hat sie mit Gott eine Abmachung getroffen und hat gesagt, Gott, ich werde mit meinem Mann nicht mehr über seine Computersucht sprechen. Wann immer ich den Eindruck habe, ich muss mit ihm drüber sprechen, werde ich jetzt mit dir drüber sprechen. Und wisst ihr, die zwei, die saßen vor mir, als sie das erzählt hat, und er strahlte übers ganze Gesicht und sagt, hey, und plötzlich hat der Geist Gottes zu mir gesprochen und mich überführt von meiner Sünde der Computersucht und ich habe damit total gebrochen. Das war nicht das Ende der Geschichte. Anstatt abends immer später ins Bett zu gehen, stand er morgens immer früher auf, um zu beten, um in der Bibel zu lesen. Und als ich die beiden erlebte, war er ein Vater, der sich rührend um dieses Kind gekümmert hat, ein liebevoller Vater und Ehemann. Was will ich damit sagen? Wann immer du ein Problem hast, du musst nur beten und dann ist es weg. Nein, okay, das habe ich nicht gesagt. Nicht jedes Problem lässt sich einfach mit Gebet lösen. Aber der Punkt ihrer Geschichte ist, sie ist mit ihrer Not zu Jesus gekommen. Sie hat diesen Gott und ich Lebensstil entwickelt und von daraus gelernt, ein geistliches Leben zu führen. Und es hat so viel Segen gebracht, nicht nur für ihr Leben. Ich habe sie besucht in einem Haus, einem Rehabilitationshaus für Drogensüchtige in der Wüstenstadt Beersheba. Und ich habe in diesem Haus so viel von dieser Liebe und diesem Wesen von Jesus gespürt und geschmeckt und gerochen. Ich will damit nicht sagen, jedes Problem löst sich mit einem Gebet. Aber jedes Problem soll uns hintreiben in die Gemeinschaft mit Gott und mit ihm letztendlich das zu bearbeiten. Und dann wird er in unserem Leben die Prioritäten setzen. Er wird uns lehren, dass es um die Ehre seines Namens geht. Und dass es nicht um unsere Rechte geht, sondern um sein Reich. Und dass es nicht darum geht, unseren Willen zu tun, sondern seinen Willen zu tun. Jetzt fragen wir uns natürlich, ja, hey, sorry, das ist ein einfaches Ding. Gott hat alles und ich habe nichts am Schluss. Das Geheimnis ist, wenn wir so leben, dann wird Gott sich darum kümmern, dass unser Name geehrt wird. Dass unser Haus, unser Lebenshaus, unsere Familie, unsere Gemeinde gebaut wird. Und dass unsere Wünsche, unsere tiefsten Wünsche und Bedürfnisse von ihm auf seine Art und Weise befriedigt werden. Das ist geistliches Leben. Und dazu sind wir alle eingeladen. Und die letzten zwei Punkte der Predigt sind Bonusmaterial zum Nachlesen. Die Band kommt hoch, wir haben Zeit, mit einem Lied von Samuel Harfst nochmal über das nachzudenken, was wir jetzt gerade gehört haben. Wie werden wir zu Menschen, die wirklich geistlich unterwegs sind, anstatt